In Thüringen sein. Dann lohnt es sich, eine alte Stadt zu besuchen, die heißt Mühlhausen. Das war eine freie Reichsstadt und sie hat bis heute ihren mittelalterlichen Charakter bewahrt, mit Stadtmauer, mit alten Häusern. Und in dieser Stadt Mühlhausen fand im Jahre 1708 ein Ratswechsel statt. Das heißt, der neue Rat wurde eingesetzt und darunter, so weiß man heute, war ein Bürgermeister über 80 Jahre alt, der hieß Adolf Strecker, und der 23-jährige Organist in Mühlhausen im Jahre 1708, der schrieb eine Kantate zu diesem Ratswechsel. Manche ahnen, es war Johann Sebastian Bach. Und der Titel dieser Kantate lautet »Gott ist mein König«. Und darin gibt es eine Arie, wohl wie man vermutet, auf diesen Bürgermeister gemünzt, die beginnt mit dem Text, ich bin nun 80 Jahre. Dann gibt es einen Chor mit einem Text, mit einem Bibeltext, der jetzt im Mittelpunkt stehen soll. Der steht im 5. Buch Mose, Kapitel 33, ein Segenswort an den Stamm Asser. Und dieser Text, den Bach vertont hat, heißt, dein Alter sei wie deine Jugend. Das trifft sie vielleicht unerwartet und natürlich fragt man sofort, wieso eigentlich dieser Text. Das hängt einmal mit ihrem Pastor zusammen, Edgar Daub, der einen Wunsch hatte, ein Thema, über das ich sprechen soll in diesem Gottesdienst. Und das Thema lautet innere Erneuerung der Beziehung zu Jesus. Und dann hat er einen Gedankenstrich gemacht und dahinter gesetzt, zweite Lebenshälfte. Das war vermutlich der Grund, dass er den Wunsch hatte, dass ich darüber spreche. Also innere Erneuerung der Beziehung zu Jesus in der zweiten Lebenshälfte. Wenn ich mich hier umsehe, befinden sich nicht alle in der zweiten Lebenshälfte, wo immer man die auch ansetzt. Aber ich kann Ihnen versprechen, es ist ein Text, egal welches Alter wir haben, er wird aktuell sein für Sie. Deine Tage oder dein Alter sei wie deine Jugend. Ich stocke, weil der Text im Hebräischen, also in dem Alten Testament, eigentlich anders lautet. Da lautet er so wie deine Tage, so deine Kraft. Das heißt, Martin Luther hat ihn relativ frei übersetzt. Man kann ihn auch übersetzen, so wie deine Tage, gemeint sind wohl die jugendlichen Tage, so sei dein Gang im Alter. Jeder, der älter ist, weiß, was für ein wunderbares Instrument ein Rollator ist, weil das einfach nicht mehr so klappt im Alter mit dem Gang. Und von daher wird der Wunsch auch verständlich, also wie du als junger Mensch dich bewegen konntest, das wünsche ich dir eigentlich für dein Alter. Und deshalb lag Luther sicher nicht schief mit seiner Übersetzung, dein Alter sei wie deine Jugend. Wie ich auf diesen Text komme, es geht um Beziehung zu Jesus. Ich weiß nicht, wann die in ihrem Leben begonnen hat. Aber diese Beziehung hat ja auch eine Geschichte. Und ich möchte jetzt nicht über Lebensalter reden, sondern über diese Geschichte ihrer Beziehung und meiner Beziehung zu Jesus. Vorausgesetzt, sie sind mit Jesus unterwegs. Das heißt, wir wollen überlegen, wie beginnt das eigentlich? Was passiert dann auf der Strecke? Sie haben die unterschiedlichen Schuhe noch in Erinnerung, die Sie gesehen haben. Und was sollte jetzt passieren? Also jetzt in diesem Augenblick. Blenden wir mal zurück. Dein Alter sei wie deine Jugend. Wie war Ihre Jugend in Ihrer Beziehung zu Jesus? Wann hat das angefangen? Als ich 1973 in Witten begann, nach dem Gemeindedienst mit der Bundesjugendarbeit, da hatte ich in meinem Büro eine Deutschlandkarte und auf dieser Deutschlandkarte waren die unterschiedlichen Gemeinden gekennzeichnet und natürlich für mich damals, für meine Arbeit, die Jugendgruppen. Und es gab 1973 zwei herausragende Jugendgruppen, die an Größe besonders mächtig waren und die auch geistlich eine erweckliche Luft ausstrahlten. Das war einmal die Jugendgruppe meiner Heimatgemeinde in Ronsdorf, in Wuppertal-Ronsdorf. Und das war zum anderen die Jugendgruppe dieser Gemeinde in Solingen-Merscheid mit Herbert Köser damals. Und ich bin, und deshalb kann ich das sagen, verschiedentlich hier gewesen. Wir hatten damals engen Kontakt. Und aus dieser erwecklichen Jugendarbeit, sowohl in Ronsdorf als auch in Merscheid, haben sich eine ganze Reihe Männer und Frauen rufen lassen im Dienst für Jesus. Das heißt, es ist nachhaltig damals etwas passiert. Und wenn ich davon erzähle, dann erinnern sich sicher einige daran. Ich war 14, 15 Jahre alt, als in meiner Heimatstadt Ronsdorf die Jugendarbeit gar nicht groß war, aber es kamen amerikanische Christen nach Ronsdorf und es brach neues Leben unter jungen Leuten auf. Nicht so sehr in der FEG, sondern ganz stark in den beiden landeskirchlichen Gemeinden. Und ich kann mich gut an diese Zeit erinnern. Das war auch emotional eine starke Zeit. Und wenn Sie sich zurückerinnern an Ihre Zeit, als es damals anfing, dann sagen Sie vielleicht auch, das war etwas, was mich ergriffen hat. Das Evangelium war ganz neu für mich. Nur, das bleibt ja nicht immer so. Und Ihnen fallen vermutlich, ich habe keine Ahnung, wie das in Merscheid ist, in Ronsdorf überschaue ich das besser, Ihnen fallen vermutlich, wenn ich darüber rede, Menschen ein, die damals dabei waren, eine große Ausstrahlung hatten und heute nicht mehr dabei sind. Damit meine ich gar nicht so sehr eine Gemeinde, sondern vielleicht auch im Leben mit Jesus nicht mehr so dabei sind. Es gibt so eine Emigration, man wandert aus dem Glauben. Und manche Menschen leiden darunter, dass Leute, die einmal brannten für Jesus, nicht dabei sind. Und lassen Sie mich mal hinzufügen, es gibt auch eine innere Emigration. Das heißt, man besucht zwar die Gottesdienste, man ist noch dabei, aber im Grunde weiß man genau, das, was damals in mir brannte, ist längst nicht mehr der Fall. Das lebt einfach nicht mehr so in mir, wie das damals am Anfang war. Und es ist wichtig, mit so einem Thema, das ja ein sehr persönliches Thema ist, also Beziehung zu Jesus, sehr ehrlich umzugehen. Ich mache das für mich hier vorne und ich lade Sie ein, das auch für sich persönlich zu machen. Was passiert eigentlich auf dieser Wegstrecke zwischen Anfang mit Jesus, mit diesem vielleicht starken emotionalen Anfang und dem, was heute ist, so wie Sie hier sitzen? Schauen wir einfach mal auf die Wegstrecke. Das ist ja wie in jeder Beziehung, auch in der geistlichen Beziehung mit Jesus, dass eine Beziehung Erschütterungen erlebt, dass es ein Auf und Ab gibt, dass es Krisenzeiten gibt, auch im geistlichen Bereich. Krisenzeiten, mit denen man am Anfang, als man damals Christ wurde, vielleicht überhaupt nicht gerechnet hat. Ich möchte Ihnen nur fünf solcher Krisenzeiten nennen und es gibt vermutlich noch viel mehr, die Sie selbst hinzufügen könnten. Man erlebt zum Beispiel, dass das mit der Freude, die am Anfang da war, nicht so ausdauernd ist. Wenn Sie sich zurückerinnern, dann sagen Sie, das war damals richtig stark, auch in unserer Gemeinschaft, im gemeinsamen Leben. Aber das bleibt nicht immer so. Das heißt, Emotionen gehen zurück. Man kommt da nicht zurecht mit einem Wort wie Philipper 4, Vers 4, dass wir uns jederzeit freuen sollen. Wem gelingt das denn? Manchmal hängt man auch richtig durch. Und das kann natürlich Krisen verursachen. Mir hilft immer meine Frau und ich, wir wohnten vor einigen Tagen an einem großen See, durch den eine Strömung lief. Aber mir hilft manchmal, dieses Bild zu gebrauchen, dass die Oberfläche, die Sie sehen, mit ihrer Wellenbewegung nicht immer der Strömung entspricht. Sie können bei Flüssen beobachten, dass die Oberfläche sich völlig entgegengesetzt des Stroms bewegt. Das heißt, sie wird von dem jeweiligen Wind oder von dem jeweiligen Sturm bestimmt. Aber es gibt eine Grundströmung, die unaufhörlich da ist. So ist das auch im geistlichen Leben. Das heißt, wir werden an der Oberfläche manchmal kräftig hin und her geworfen, auch emotional. Aber diese Freude, die unsere Stärke sein soll, ist die Grundströmung, die uns Gott verspricht. Oder ein zweites, Krisenzeit. Als ich Christ wurde, habe ich gedacht, also das ist das Buch, mit dem du jetzt lebst, die Bibel, und die Bibel gibt dir auf alle Fragen eine Antwort. Das war auch ganz einfach für mich damals mit der Bibel. Ich erinnere mich daran, In den 60er Jahren kam das Lied »Danke für diesen guten Morgen« auf. Das war das Ergebnis eines Preisausschreibens der Evangelischen Akademie Tutzing. Vielleicht haben Sie das noch im Ohr, gesungen vom Botho Lukas Chor. Und auf dieser kleinen Single, ich hoffe, Sie wissen noch, was eine Single ist, also diese kleine Schallplatte, auf der Kehrseite war ein anderes Lied, auch gesungen vom Botho Lukas Chor, mit dem Titel »Antwort auf alle Fragen gibt uns dein Wort«. Als junger Christ hätte ich das nie in Frage gestellt. Ich war überzeugt davon. Antwort auf alle Fragen gibt uns dein Wort. Wenn Sie mich heute fragen, ich glaube nicht, dass das stimmt. Das kann manche Leute irritieren. Es gibt Dinge in diesem Buch, in der Bibel, die kapiere ich einfach nicht. Da habe ich auch keine Antwort darauf. Ein guter geistlicher Ratgeber hat mir mal gesagt, hab keine Scheu, in die Bibel hinein auch Notizen zu schreiben und Anmerkungen zu machen. Und er riet mir unter anderem, also da, wo ich Dinge nicht verstehe, ein Fragezeichen anzusetzen. Aber ich erinnere mich, dass er sagte, mach das mit Bleistift, denn es könnte passieren, dass im Laufe deines Christseins sich Dinge klären und dann kannst du das wieder ausradieren. Manches habe ich ausradiert, aber nicht alles. Wenn Sie mit mir im Gespräch sind, dann könnten Sie relativ schnell feststellen, es gibt Dinge, darauf hat der keine Antwort. Mir hat oft geholfen, dass im 5. Buch Mose, Kapitel 29, steht, was verborgen ist, das ist des Herrn unseres Gottes. Was aber offenbart ist, das gilt uns und unseren Kindern. Das heißt, was ich in diesem Buch kapiere, das ist so viel, dass ich damit wunderbar leben kann. Aber es gibt Dinge, die habe ich bis heute nicht verstanden. Und mein Christsein hängt nicht davon ab, dass ich alles kapiere. Aber das kann Menschen in eine Krisensituation führen. Ein drittes. Es gibt ja wunderbare Psalmen. 150 haben wir vorhin gehört in einer modernen Übertragung. Was mich berührt an den Psalmen ist, dass sie so unglaublich ehrlich sind. Da stehen nicht nur schöne Dinge, sondern auch schwierige Dinge. Und ein Psalm, den viele von Ihnen kennen, in dem das besonders zur Sprache kommt, ist der 73. Psalm. Wo Asaf, der dieses Lied geschrieben hat, sagt, ich kapiere einfach nicht Gott, weshalb du so mit meinem Leben umgehst. Vieles ist so schwer und ich sehe die Leute, die nicht mit dir leben und nicht nach dir fragen und denen geht alles leicht von der Hand, aber bei mir einfach nicht. Und dann kommt, Bibelkenner unter uns wissen das, dieser Vers, dennoch bleibe ich stets bei dir, denn du hältst mich bei deiner rechten Hand. Und dann sprechen wir, und viele Ausleger tun das, Psalm 73, dennoch bleibe ich stets bei dir, trotz all dieser Krisen und Erschütterungen. Aber das steht im Grundtext der Bibel überhaupt nicht. Dieses dennoch werden Sie im hebräischen Text gar nicht finden, sondern da steht ganz einfach, doch ich bin stets bei dir, du hältst mich an deiner rechten Hand. Und ich sage das deshalb, damit wir auch mit diesen Krisenzeiten realistisch umgehen. Es ist doch gar keine Frage, dass hier heute Morgen in diesem Gottesdienst Leute sitzen, die sagen, wie mein Leben zu diesem Zeitpunkt verläuft. Das bringe ich einfach nicht überein mit dem, was eigentlich mein Glaube ist. Das erschüttert mich. Ich habe auf manche Dinge keine Antwort. Das können Krankheiten sein. Das können Sorgen sein, ich kann keinen Katalog nennen von Dingen, die Sie erschüttern, aber ich weiß, dass es den meisten Christen so geht und sie haben vielleicht gar keine Kraft, ein großes Dennoch des Glaubens zu sprechen, aber fest steht, ich bin stets bei dir, auch in den Erschütterungen meines Lebens und es ist wichtig, dass wir das kapieren. Ein viertes. Wir haben, und ich glaube, so beginnt oft geistliches Leben, den Vorsatz, dass nichts Böses mehr in unserem Leben passiert. In diesem Buch wissen wir, wie wir zu leben haben. Und der Anfang mit Jesus sieht fast immer so aus, dass man sagt, jetzt weiß ich, wie ich zu leben habe und danach werde ich mich richten. Stichwort Nachfolge. Aber dann machen Sie die Erfahrung, dass das so einfach nicht ist. dass es negative Gewohnheiten gibt, die tiefe Spuren in ihrem Leben hinterlassen haben und auch in das neue Leben manchmal hineinreichen. Ich habe früher in der Silvesternacht oft mir viele Vorsätze gefasst und das hielt dann nur bis Mitte Januar, wenn es hochging. Und dann war das wieder vorbei. Und ich weiß, wenn ich in der Schule ein neues Heft anfing, dann habe ich die ersten Seiten ganz sorgfältig geschrieben, war ganz begeistert dabei. Und dann auf Seite 3 oder Seite 4 ging wieder was schief. Und dann hatte ich gar keine Lust mehr, das Heft weiterzuführen. So gibt es manchen Leuten in der Beziehung zu Jesus. Wir haben die tollsten Vorsätze und merken, das läuft nicht so einfach. Und lassen Sie sich das von einem 76-Jährigen sagen. Wir bleiben unser Leben lang angewiesen auf Vergebung. Glauben Sie mir das. Es hat in der Heiligungsbewegung Menschen gegeben, die Daten festgelegt haben und gesagt haben, von dem Tag an und von dieser Uhrzeit an habe ich nicht mehr gesündigt. Das ist immer schiefgelaufen. Sie bleiben ein Leben lang angewiesen auf Vergebung. Johannes, erster Brief, erster Johannesbrief, der in seinem Brief sehr klar spricht davon, wie wir zu leben haben, sagt, und wenn jemand sündigt, dann haben wir einen Fürsprecher beim Vater. Darauf bleiben wir angewiesen, auch in der Beziehung zu Jesus. Und lassen Sie mich noch ein fünftes nennen, Krisensituation. Eine sehr persönliche Frage. Haben Sie, wenn Sie Christ sind, haben Sie mal gezweifelt? Ist der Gedanke mal in Ihnen aufgestanden, was ist, wenn das alles nicht stimmt mit Jesus, dass er der Sohn Gottes ist, dass er gestorben ist für eine verlorene Welt, dass er auferstanden ist, dass er wiederkommt? Wir wagen das manchmal gar nicht zu denken und drücken das weg. Und ich gehöre überhaupt nicht zu den Leuten, die gibt es ja heute auch im frommen Bereich, die den Zweifel glorifizieren. Das Wort Gottes lädt uns zum Vertrauen ein, zum völligen Vertrauen auf Jesus. Aber es gibt manchmal Stunden, wo wir plötzlich merken, auch als alte Christen merken, da beginnt etwas sich zu bewegen und der Grund scheint nicht so fest zu sein, wie ich ihn gehalten habe. Verdrängen hilft da überhaupt nichts. Es ist wunderbar, wenn Sie dann eingebunden sind in eine Gemeinschaft von Christen und sich einem anderen anvertrauen können und Sie beten miteinander dafür, dass Gott Ihren Glauben stärkt. Mir ist wichtig, dass wir diese Illusionen verlieren. In Matthäus 28 steht ein wunderbares Wort, ein Missionsbefehl, so ist das in manchen Bibeln überschrieben. Geht hin in alle Welt und predigt das Evangelium aller Kreatur. Damit beginnt es aber gar nicht, sondern es beginnt damit, dass Jesus sagt, mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf der Erde. Aber wenn Sie das mal aufschlagen, heute Nachmittag zu Hause, Matthäus 28, dann steht unmittelbar davor, dass die Jünger mit ihrem Herrn zusammen sind. Und dann steht da wörtlich, einige aber zweifelten. Das heißt, das begegnet uns auch im Neuen Testament, nicht nur bei dem Thomas. Und Gott hat einen solchen Menschen nicht weggestoßen, sondern hat ihn mit hineingenommen. Was ich mit diesen fünf Beispielen sagen will, ist, eine Beziehung zu Jesus erlebt Höhen und Tiefen und vielleicht sehen die Tiefen bei Ihnen ganz anders aus als in meinem Leben. Das ist sehr unterschiedlich, aber so wie im menschlichen Leben, so ist es auch im geistlichen Leben, dass das nicht alles glatt läuft. Und ich möchte Ihnen ganz offen sagen, wenn das alles glatt gelaufen wäre bei mir, ich bin nicht sicher, ob ich heute noch bei Jesus wäre. Das klingt so fertig, aber es ist eine Wahrheit, davon bin ich überzeugt. Wir brauchen Krisenzeiten, um bei Gott zu bleiben. Wir brauchen auch die schweren Zeiten. Wir brauchen auch die Dunkelphasen. Wir würden gar nicht verkraften, wenn das alles wunderbar liefe. Und deshalb, wenn Sie die Situation einblenden, dein Alter sei wie deine Jugend, wie das damals war, als Sie anfingen mit Jesus, und Ihre aktuelle Situation heute, und sagen, auf diesem Weg ist manches passiert, da hat es Erschütterungen gegeben, schwierige Zeiten gegeben. Sie gehören zum geistlichen Leben dazu. Gott weiß genau, was er tut, auch wenn wir es überhaupt nicht kapieren. Und wenn das klar geworden ist, dann lade ich Sie ein, mit mir wirklich das Heute anzusehen. In dem Thema heißt es, die innere Erneuerung des Lebens mit Jesus oder der Beziehung zu Jesus. Ich möchte Ihnen drei Dinge nennen, von denen ich überzeugt bin. Egal wie alt Sie sind, egal auch ob Sie überhaupt mit Jesus leben, dass Sie Ihnen helfen, innerlich erneuert zu werden und mit Jesus unterwegs zu sein. Drei Impulse. Erstens, lebe in der Gegenwart von Jesus. Zweitens, lebe in der Liebe zu Jesus. Und drittens, lebe in der Hingabe an Jesus. Und ich mache das ein Stück fest an diesem Text, den wir vorhin gehört haben von Petrus. Zweite Lebenshälfte, könnte man sagen, bei Petrus. Da war ein großer Einschnitt gewesen, die Kreuzigung von Jesus, die Irritation, die damit verknüpft war. Sie kennen vielleicht, wenn Sie bibelkundig sind, das Leben von Petrus, wie es vorher in den Evangelien beschrieben wird. Da hat er eine ganz tiefe Bekehrung erlebt. Er war überwältigt von Jesus. Er sagte, Herr, geh von mir, ich bin ein sündiger Mensch. Und dann war er eben Nachfolger von Jesus und mit ihm unterwegs. Und ein Mann, wenn ich ihn richtig verstehe, der es durchaus ernst meinte, aber sich manchmal übernahm, sehr stark auf sich setzte, auf seinen Willen, auf seine Möglichkeiten. Und dann brach das alles weg. Und diese drei Impulse, die ich Ihnen gerade genannt habe, die finden Sie im Leben von Petrus in dieser zweiten Lebenshälfte. Lebe in der Gegenwart von Jesus, lebe in der Liebe zu Jesus und lebe in der Hingabe an Jesus. Ich mache das konkret. Lebe in der Gegenwart von Jesus. Das heißt, Jesus wurde konfrontiert mit dem auferstandenen Herrn. In allen Details wissen wir das nicht, aber es gibt Hinweise auch im ersten Korintherbrief darauf, dass Jesus sich besonders Zeit für Petrus nahm. Und in der Geschichte, die unmittelbar dem, was wir vorhin gehört haben, vorausgeht, in Johannes 21, steht, dass die Jünger einen großen Fang machten auf das Wort von Jesus hin. Und dann kommen sie mit den vollen Booten zurück und dann sagt der Johannes, es ist der Herr. Und als Petrus das hört, zieht er sein Obergewand an und wirft sich ins Wasser, um möglichst schnell am Ufer zu sein. Also in der Gegenwart von Jesus zu sein. Wenn ich das jetzt heute sage, lebe in der Gegenwart von Jesus, dann ist das vielleicht gar nicht besonders aufregend für Sie. Weil Sie sagen, naja, das kenne ich ja. Es hätte ja keinen Sinn gemacht vorhin, zu beten, wenn wir nicht überzeugt wären, dass Jesus hier ist und das hört. Und nun danket alle Gott, macht auch keinen Sinn, wenn wir nicht wissen, er ist da. Also ich sage Ihnen eigentlich gar nichts Neues, oder? Aber ich gucke nicht weg, sondern bleibe bei diesem Text, weil ich glaube, dass wir die Gegenwart von Jesus oft als einen dogmatischen, abstrakten Begriff im Kopf haben, und nicht richtig kapieren, was das heißt, dass Jesus hier gegenwärtig ist. Adrian Plass, von dem Sie vielleicht mal Bücher gelesen haben, hat ein Buch geschrieben, ein relativ dünnes Buch mit dem Titel Der Besuch. Und da beschreibt er, dass Jesus sich ankündigt, um eine Kirche zu besuchen. Die Leute sind rein aus dem Häuschen. Obwohl sie glauben, Jesus ist da, aber plötzlich ist das so real für sie, dass sie ganz aufgeregt sind. Der Gründer der Kirche, also Jesus Christus, kommt in unsere Kirche. Sie sitzen hier und sagen, ich weiß doch, dass Jesus lebt. Aber stellen Sie sich einmal vor, Sie könnten ihn mit Ihren Sinnesorganen wahrnehmen. Heute Morgen, hier in diesem Raum. Das wäre doch nochmal was ganz anderes, oder? Deshalb, was uns so vertraut ist, schieben wir oft als bekannt weg. Ich bitte Sie, bleiben Sie bei dem Gedanken. Lebe in der Gegenwart von Jesus. Also seien Sie überzeugt, dass er wirklich da ist. Es gibt eine Amerikanerin, von der ich einige Bücher gelesen habe, weil sie mich sehr bewegt haben. Die heißt Leanne Payne, eine amerikanische Seelsorgerin. Und sie hat einen Buchtitel, erschienen ist das im Aussaat Verlag, den es heute gar nicht mehr gibt, mit dem Titel im Deutschen Heilende Gegenwart. Und sie hat eine ganz merkwürdige Formulierung. Sie sagt, es geht darum, die Gegenwart von Jesus anzuwenden, zu praktizieren. Sie unterscheidet zwischen dem Gefühl seiner Gegenwart und seiner realen Gegenwart. Und sie sagt, es geht darum, dass wir wirklich ganz real begreifen, der Herr ist da. Und ich glaube, dass das ein ganz wesentlicher Punkt ist, wenn Sie hier sitzen und sagen, ich sehne mich danach, dass meine Beziehung zu Jesus erneuert wird. Ich habe manchmal Leute getroffen, wenn ich erzähle von alten Meerscheider-Zeiten oder alten Ronzober-Zeiten oder Erweckungsbewegungen, die es ja in Deutschland an verschiedenen Orten gegeben hat, dann bekommen die so ein nostalgisches Gefühl und sagen, wäre ich doch noch mal in der Situation von damals. Es gibt ein wunderbares Lied von André Crouch, ich weiß nicht, ob Sie das kennen, Take Me Back. Take me back, dear Lord, to the place where I first received you. Nimm mich zurück an den Platz, wo ich dir zum ersten Mal begegnet bin. Singt André Crouch. Und als ich das zum ersten Mal gehört habe, dieses Lied mit einem Chor, hat mich das regelrecht erfasst. Ich konnte das nachvollziehen. Aber wir müssen nicht an den Platz zurückkommen. Wir müssen nicht in die alten Lieder zurückkommen. Wir müssen nicht in die alte Zeit zurückwandern, sondern der Herr ist hier. Also wer hier sitzt und sagt, ich habe Sehnsucht nach Jesus. Sie haben alles, denn er ist gegenwärtig. Er ist der, der er ist. Es gibt einen Pietisten vom Niederrhein, der im 18. Jahrhundert lebte, Gerd Terstegen. Ich kenne kein Lied, das die Gegenwart Gottes so beschreibt mit Worten, wie sein Lied Gott ist gegenwärtig. Lasset uns anbeten und in Ehrfurcht vor ihn treten. Und dann heißt es in einer Strophe, wie die zarten Blumen willig sich entfalten, und der Sonne stille halten, lass mich so still und froh deine Strahlen fassen und dich wirken lassen. Das heißt, und ich bitte Sie, bleiben Sie bei diesem Gedanken, wenn ich in dem Bewusstsein seiner Gegenwart lebe, lässt mich das nicht unberührt, sondern es verändert mich. In meinem Leben passiert etwas. Es gibt mindestens zwei Stellen im Neuen Testament, wo steht, betet ohne Unterlass oder betet alle Zeit. 1. Thessalonicher Brief, Kapitel 5. Ich kann das nur so verstehen. Lebe im Bewusstsein seiner Gegenwart. Und in diesem Raum ist das noch relativ leicht. Morgen wird das schwieriger sein. Aber wenn Sie morgen den Tag beginnen, sagen Sie einfach, danke Herr, dass du da bist. Wenn Sie morgen irgendwo arbeiten, blenden Sie es immer wieder ein. Der Herr ist da. Lebe in der Gegenwart von Jesus, hier und heute. Denn er ist hier, mit seiner ganzen Kraft und mit seiner ganzen Liebe. Das Zweite, lebe in der Liebe zu Jesus. Der Bezug auf Petrus ist klar, wir haben das vorhin gehört. Nach dem Mahl, nach diesem Frühstück, fragt Jesus Petrus dreimal, leicht verändert, hast du mich lieb oder hast du mich lieber als mich diese haben. Ich weiß nicht, ob Ihnen mal aufgefallen ist, das scheint so ein Prinzip Gottes zu sein in seiner Seelsorge mit Menschen, dass er Fragen stellt. Ist Ihnen das mal aufgefallen? Da ist die Hagar in der Wüste. Und Gott fragt sie durch einen Engel, wo kommst du her und wo gehst du hin? Oder da ist der Eli niedergeschlagen in der Wüste. Und Gott sagt nicht gleich, was er zu tun hat, sondern er fragt, was machst du hier, Elia? Ich habe das manchmal erlebt, auch in der Seelsorge Gottes, an meinem Herzen, dass er mir Fragen stellt. Und er fragt heute Morgen, hast du mich lieb? Und ich weiß nicht, wie Sie darauf antworten. Aber es ist wichtig, dem nicht auszuweichen. Es ist deshalb wichtig, und das ist meine tiefe Überzeugung, weil der Glaube Beziehung ist. Nicht irgendwas Abstraktes, was wir unterschreiben, sondern Beziehung ist. Das heißt, wenn diese Beziehung nicht in uns lebt, dann lebt der Glaube nicht. Es gibt manchmal Leute, die mir sagen, auch im theologischen Bereich, also nur mal ganz sachlich, die raten zu einer Versachlichung des Glaubens, zu einer Versachlichung der Nachfolge. Sie können das aber gar nicht versachlichen, weil es im Wesentlichen eine lebendige Beziehung ist zu Jesus, eine Liebesbeziehung. Ich habe zweimal in Gesangbuchkommissionen gesessen. Da ging es mal darum, welche Lieder dürfen in ein Gesangbuch und welche Lieder dürfen da nicht hinein. Dann wurden die Lieder sortiert. Und eins habe ich nie vergessen. Es gibt ja sehr starke Liebeslieder an Jesus. Dann hatten wir so einen Typ da in dieser Kommission, der ging da ganz sachlich mit um und sagte, das ist Jesus Minne. Das war so die sachliche Überschreibung und kommt in diese Rubrik. Und ich vermute, so geht's uns auch mal manchmal. Und wichtig ist, dass wir kapieren, Gott fragt uns auch heute Morgen nach unserer Liebe zu ihm. Und es ist kein Reifungsprozess, glauben Sie mir das, wenn wir immer sachlicher werden in Glaubensfragen. Es ist genau das Gegenteil. Meine Frau Edelgarte und ich, wir gehen manchmal, nicht immer, aber manchmal Hand in Hand durch die Stadt. Oder Hand in Hand in die Gemeinde. Und dann nehme ich so Blicke wahr meiner Umgebung und dann gibt es sicher Leute, die sagen, haben die das noch nötig, in ihrem Alter Hand in Hand zu gehen? Vor 2 Jahren hatten wir unsere Goldhochzeit. Verstehen Sie, was ich sagen will? Es gibt Leute, die sagen, also du musst doch als Christ über diese Beziehung hinausgewachsen sein. Aber Liebe zu Jesus ist das, was Gott will von uns. Und wenn Sie hier sitzen und sagen, ich habe Sehnsucht nach einer Erneuerung meiner Beziehung zu Jesus, dann heißt das, dass er Sie fragt, dass er dich fragt, hast du mich lieb? Ich komme nochmal auf Gerhard Terstegen. Ich habe mir vor einiger Zeit nochmal angesehen, als unser früherer Bundespräsident Joachim Gauck verabschiedet wurde. Mit dem Zapfenstreich, mit dem großen Zapfenstreich. Können Sie bei YouTube sehen, da gibt es noch so eine Aufnahme davon. Da stehen die alle vor dem erleuchteten, festlich erleuchteten Schloss Bellevue. Und dann spielen die und er steht da, Joachim Gauck, und neben ihm die Verteidigungsministerin. Und dann spielen sie den großen Zapfenstreich. Und dann gibt es eine Stelle, da ist es plötzlich ganz still. Und dann schreit da der Leutnant oder wer auch immer, Helm ab zum Gebet. Wissen Sie, was die dann spielen? Gerhard Terstegen. Ich bete an die Macht der Liebe, die sich in Jesus offenbart. Wenn Sie ein altes Gesangbuch zu Hause haben, dann schlagen Sie mal das Lied auf. Das ist ein pures Liebeslied an Jesus. Vielleicht in einer Sprache, wo Sie sagen, na, im Jahr 2019 passt das nicht mehr so richtig. Mir geht es gar nicht um den Stil, mir geht es um den Inhalt. Ich fühl's, du bist, dich muss ich haben. Ich fühl's, ich muss für dich nur sein. Nicht im Geschöpf, nicht in den Gaben, mein Ruheplatz ist in dir allein. Es ist ja, ich gehöre zu den Leuten, die sich freuen über viele musikalische Stile und finde das so toll, dass wir so viele neue Lieder haben. Aber vergessen Sie nicht die alten Choräle. Ich habe manchmal angefangen, jetzt um meinen alten Geist, meinen Kopf zu trainieren, Choräle zu lernen. Da stieß ich auf das Lied, O Gott, du frommer Gott, du Brunnenquell aller Gaben, und den nichts ist, was ist. Ist das nicht stark? Und den nichts ist, was ist, durch den wir alles haben. Gesunden Leib gib mir. Und dass in diesem Leib ein unverletzte Seele und rein Gewissen bleiben. Ich glaube, ich habe da irgendwas am Schluss nicht ganz richtig gesagt. diese alten Choräle, Gerhard Tersting, ich bete an die Macht der Liebe, mit der letzten Strophe, O Jesus, dass dein Name bliebe im Herzen tief gedrücket ein. Und dem Schluss, im Wort, im Werk und allem Wesen sei Jesus uns sonst nichts zu legen. Erneuerung der Beziehung zu Jesus, leben Sie in der Liebe zu ihm. Ich muss noch was loswerden, auch wenn die Zeit rum ist. Jesus liebhaben heißt leben für ihn. Dann ist das, was Jesus wichtig ist, das Wichtigste für ihn. Das schafft Korrekturen in unserem Leben. Ich habe heute manchmal Angst, dass wir Gott gebrauchen als Glücksverstärker. Wir haben so unglaublich viele Formulierungen, wenn es um das Evangelium, wenn es um Jesus geht, auch in manchen Liedern, wo wir immer das Gefühl haben, hier geht es um mein Glück und Gott macht dieses Glück noch vollkommener. Und Worte wie, wer sein Leben behalten will, der wird es verlieren. Und wer sein Leben verliert um meinetwillen, der wird es gewinnen, sind uns sehr, sehr fremd geworden. Wenn wir Jesus lieben, dann ist uns das wieder wichtig, was ihm wichtig ist. Und so paradox das klingt, umso erfüllter werden wir von seiner Gegenwart. Ein drittes zum Schluss. Lebe in der Hingabe an Jesus. In der Hingabe an Jesus. Ich erzähle Ihnen einfach eine Geschichte. Ich war 1990 in England zu einem Sprachkurs. Das hat nicht so viel gebracht, aber ich hatte immer einen Weg zur Sprachschule in Brighton. Da kam ich an einer alten Kirche vorbei und ich gehöre zu den Leuten, die sich alte Kirchen ansehen und alte Grabsteine. Denn um diese alte englische Kirche, so richtig schöne englische Kirche, gab es einen Friedhof. Und auf diesem Grabstein, auf einem dieser Grabsteine, entdeckte ich einen Namen, den ich kannte. Charlotte Elliot. Ich weiß nicht, ob Sie von dieser Frau mal gehört haben. Die lebte im 19. Jahrhundert und hat ein Lied geschrieben, das ich auch kannte. Der Titel lautet Just as I am, so wie ich bin. Es wurde in Billy Graham-Evangelisationen und Jans-Team-Evangelisationen immer gesungen, wenn Menschen eingeladen wurden, ihr Leben festzumachen an Jesus. So wie ich bin, komme ich zu dir. Just as I am. Und das hat mich damals enorm bewegt, ganz neu. Weil ich glaube, das ist geradezu ein Schlüssel und deshalb nenne ich es zum Schluss hier, dass jemand sagt, so wie ich bin, der Typ, der hier sitzt heute Morgen, den gebe ich ganz neu in die Hände von Jesus. Corrie ten Boom hat gesagt, gib ihm nicht die Person, die du sein möchtest, sondern die du bist. Das wäre geradezu trügerisch, dass Sie hier heute Morgen eine Einladung zu Jesus hören und sagen, jetzt gehe ich nach Hause, um mich zu ändern, um mich schön zu machen für Jesus, damit ich zu ihm komme. Der Typ, der jetzt hier sitzt, mit dem, was vielleicht falsch gelaufen ist in seiner Beziehung zu Jesus, der ist eingeladen, genau das in die Hände von Jesus zu legen. Haben Sie es? Dein Alter sei wie deine Jugend. Irgendwann, vermute ich, haben Sie angefangen mit Jesus, haben viel auf dieser Strecke an Erschütterungen erlebt, wie auch immer, vielleicht sind Sie sogar gescheitert. Aber Sie haben heute Morgen drei Impulse gehört, die Ihnen helfen zu einer Erneuerung Ihrer Beziehung zu Jesus oder vielleicht überhaupt zu einem Anfang mit Jesus. Erstens, lebe in dem Bewusstsein seiner Gegenwart. Das verlässt Sie auch nicht, wenn Sie gleich auf der Straße sind. Er ist Ihnen genauso nah wie hier in dieser Kirche, wie in diesem Raum. Zweitens, lebe in der Liebe zu Jesus. Edelgard und ich, wir hatten hier in Auf der Höhe mal ein Eheseminar für ältere Ehepaare. Das macht Sinn für ältere Ehepaare, wo die Kinder schon aus dem Haus sind. Und sind da ein bisschen hilflos rangegangen, weil wir plötzlich merkten, wir selbst sind ja auch älteres Ehepaar. Und es gab bei uns auch einiges zu klären. Aber wir erlebten in diesem Eheseminar, dass ältere Ehepaare sich gegenseitig neu das Versprechen der Liebe gaben. Wie wäre das, wenn Sie gleich nach Hause gehen und Jesus wieder ganz neu sagen. Vielleicht zum ersten Mal nach langer Zeit. Ich liebe dich. Das alles ist eingebettet darin, dass er uns zuerst geliebt hat. Sonst ging das gar nicht. Und das dritte, Leben in der Hingabe an Jesus. Der Typ, der hier sitzt, der muss in die Hände von Jesus. Und wenn sie das wirklich machen, werden sie erleben, dass er ihr Leben verändert und gebraucht als sein Werkzeug für eine Welt, die nichts nötiger braucht als seine Liebe. Amen.